Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ja, guten Abend, heute ist Donnerstag, der 30. Januar, 18 Uhr. Zeit für die Nachrichten von Radio Dreieckland. Die nächste Stunde werdet ihr hören. Sie ist diesmal gemeinsam von vier Leuten gestaltet worden, also von der einen Person, die bisher das antipolitische Tagesinfo hier am Donnerstag immer gemacht hat. Zusammen jetzt mit drei Leuten, die die Nachricht gegen Abschiebung bisher separat gemacht haben. Es wird allerdings in der zweiten Hälfte der Sendung der Stunde immer noch spezielle Nachrichten gegen Abschiebung geben. Wir haben heute folgende Kurzmeldung vorgesehen. Bloody Sunday, heute vor 20 Jahren, das Massaker in Irland. Als zweites Thema, 129a-Verfahren gegen Radio Dreieckland wurde eingestellt. Als dritte Kurzmeldung, 500 Jahre Kolonialismus und die spanische Zensur. Und als vierte Kurzmeldung, Marlboro unterstützt Fremdenfeindlichkeit. Und dann kommen die Beiträge.
Als erster längerer Beitrag wird es eine Einschätzung über die Hintergründe und Auswirkungen der derzeit laufenden Tarifbewegung geben.
Dann gibt es einen Beitrag zur Z, die ihr erscheinen demnächst einstellen wird. Und ein Kommentar dazu.
Und ein kleiner Kommentar dazu. Und anschließend wird es dann ein paar weitere Kurzmeldungen geben zur Situation der Flüchtlinge in Waldkirch, zur Situation von Flüchtlingen hier in Freiburg, zur Besetzung der SPD-Zentrale in Berlin, zu einer Erklärung von Freiburger Anwälten in Sachen Asylgesetz und, wenn die Zeit noch reicht, sondern etwas über die neue Wohnheimverordnung, den Entwurf für Freiburger Flüchtlingsheime. Sicherlich aber auf alle Fälle ein Gespräch zur zentralen Abschiebeanlaufstelle in Karlsruhe, ein Gespräch mit dem Karlsruher Flüchtlingsrat.
Ja, wie immer, die Telefonnummer im Studio ist 31028. Man kann es noch so oft sagen, wir freuen uns halt über Anrufe, Kritik und sowas. Das Telefon steht hier, also bitte unter 0761 31028 sind Anrufe erwünscht.
Es war am 30.01.1972 an einem Sonntag. In der nordirischen Stadt Derry versammeln sich an die 20.000 Menschen, um gegen die miserable soziale Lage, für gleiches Wahlrecht für alle und gegen die Besatzung Nordirlands durch englische Truppen zu demonstrieren. Ein ganzes Fallschirmjägerregiment setzte die englische Regierung ein, um die anhaltenden Proteste niederzuwerfen. Mit Erfolg. Vorläufig zumindest. 14 unbewaffnete Demonstranten wurden heute vor 20 Jahren von den englischen Truppen niedergemetzelt. Der Tag ist als der Bloody Sunday in die irische Geschichte eingegangen und markiert auch einen Aufschwung des bewaffneten Befreiungskampfes der IRA gegen die englische Besatzung. Eine englische Kommission, die den Vorfall untersuchte, entlastete selbstverständlich die Besatzertruppe und sprach die Schuld den Toten zu. Heute bemüht sich eine Bürgerinitiative in Derry um eine Rehabilitierung der Opfer. Mit welchem Erfolg wird sich zeigen, wurden doch jahrelang alle derartigen Versuche abgelehnt.
Ein Verfahren nach § 129a Strafgesetzbuch gegen Radio Dreieckland ist eingestellt worden. Vor wenigen Tagen hat die Generalstaatsanwaltschaft in Baden-Württemberg in Stuttgart das Verfahren wegen Werbung für eine terroristische Vereinigung gegen Radio Dreieckland eingestellt. Am 19. Juni hatte das Fraueninfo von Radio Dreieckland ihre erste Sendung bestritten. Inhalt dieser Sendung war unter anderem die Frauengruppe Rote Zora, die wiederholt durch militante Aktivitäten gegen die herrschenden Einrichtungen aufgefallen war. Und die Rote Zora hat sich auch wiederholt zu ihrem Verständnis von radikaler Frauenpolitik geäußert. Ein Interview mit der Roten Zora erschien zum Beispiel 1984 in der Frauenzeitung Emma. Auf dieses Interview war dann in dieser Sendung vom 19. Juni 1991 ausführlich Bezug genommen worden. Ebenfalls zu Wort kam ein Musikstückchen, das bis dahin schon in Szenekreisen recht bekannt war, um nicht zu sagen fast ein alternativer Hit. Die Gruppe Heiter bis Wolkig hatte das Rote Zora-Lied gemacht. Sowohl das Lied als auch im Zusammenhang zum Lied und zur Sendung das Interview aus dem Jahr 1984 rief die Polizisten auf den Plan. Freiburg hört mit, insbesondere die Bullerei, ist eifriger Hörer von Radio Dreieckland. Das ist ja eigentlich bekannt. Und was die damals hörten, erregte ihre Fantasie. Meldung nach oben, das Landeskriminalamt mischte sich ein, bald auch die Bundesanwaltschaft. Jedes Verfahren, nämlich wegen diesem Paragraph 129a, läuft über ihren Tisch. Doch jetzt ist alles zusammengebrochen. In weiteren Sendungen wird dazu noch ausführlicher berichtet werden.
Zensur in Spanien. Die spanische Regierung versucht sich mit den Olympischen Spielen in Barcelona, der Weltausstellung in Sevilla und Madrid als Kulturhauptstadt Europas als moderne Demokratie zu präsentieren. Das alles soll den richtigen Rahmen für die Feierlichkeiten der 500 Jahre Conquista bilden. Außerdem, die Regierung beteuert immer wieder, dass diese Feierlichkeiten den Steuerzahler kein Pfennig, ni un duro, wie sie immer wieder sagen, kosten werden. Aber und ohne Geld kein Fest. Und dass Spanien, ja, das nicht ganz zufällig mit dem 10-jährigen Jahrestag der Regierung González zusammenfällt, besteht bis jetzt nur auf Pannen und Peinlichkeiten. Außerdem die viele verunglückten Versuche Spaniens, an Kolumbus zu erinnern und die Rolle des Königsreiches als Kolonialmacht zu rechtfertigen, stoßen zudem in den Ländern Lateinamerikas auf wenig Gegenliebe. Viele sehen keinen Grund zum Feiern und verlangen von Spanien Wiedergutmachung. Diese Meinung teilen auch die Basken und sogar einige Katalanen und Galicier. Als Wiedergutmachung versteht offensichtlich der Oberbürgermeister von Madrid, José María Álvarez del Manzano, die Schließung der zwei Tage vorher eröffneten Ausstellung »Lateinamerika wieder entdecken«. Diese Ausstellung wurde, wie gesagt, am Freitag eröffnet und am Montag geschlossen von dem Oberbürgermeister von Madrid, José María Álvarez del Manzano, von der PP, Partido Popular, eine rechtsorientierte oder konservative Volkspartei, so nennen sie sich. In der Ausstellung wird versucht, eine umfassende Darstellung der Geschichte des lateinamerikanischen Kontinents zu geben. Die Ausstellung sei eine Beleidigung für Spanien und die Demokratie, sagte der Bürgermeister und betonte entsetzt, und mit meinen Geldern finanziert. Die Vereinigte Linke, Izquierda Unida, bezeichnete die Reaktion des Bürgermeisters als analphabetischen Angriff auf die Meinungs- und Gedankenfreiheit.
Zigarettenkonzern sponsert Faschistenblätter. Die Zigarettendreher von Philip Morris sind, Zitat, Experten für Genuss, Zitat Ende, und wissen ganz genau, Zitat, neues Denken braucht neue Chancen, Zitat Ende. Mit diesen Parolen wirbt der Tabakkonzern in dem Faschistenblatt Junge Freiheit, das in Freiburg-Stegen produziert wird. Verantwortlich für diese Anzeigen ist die Abteilung Information und Öffentlichkeitsarbeit, deren Leiter der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Ferdi Breitenbach ist. Der Marlboro-Konzern Philip Morris ist schon länger als Förderer faschistischer Aktivitäten bekannt. In den USA unterstützt der Konzern den Rassisten Jesse Helms, dem sie in seiner Heimatstadt ein eigenes Jesse Helms Museum sponsert. Dieser macht in den USA Hatz unter anderem auf Schwule, Lesben und HIV-Positive. Teile der internationalen schwulen Bewegung führen deshalb auch eine Boykottkampagne gegen den Philip Morris Konzern. Die derzeit laufenden Tarifverhandlungen bei Post und Banken, die bald einsetzenden bei Metall, öffentlicher Dienst und in anderen Bereichen, stehen unter schweren Beschuss von Regierung und Kapitalistenverbänden. Finanzminister Weigel, der baden-württembergische Ministerpräsident Teufel, Möllemann und Konsorten stimmen in ein Horn bei der Beschwörung enormer Krisenszenarien, die durch die Lohnforderungen der Gewerkschaften ins Haus stehen. Die Bundesregierung greift dabei selbst auf die Unterstützung des internationalen Finanzkapitals zurück. Bei der letzten Tagung der sogenannten G7-Staaten, ein Zusammenschluss der führenden westlichen Industrienationen, wurde ein Papier verabschiedet, das die Gewerkschaften in der BRD vor einer internationalen Wirtschaftskrise warnt im Falle zu hoher Lohnabschlüsse. Mit dieser Rückendeckung wandte sich dann Weigel direkt an die Arbeiterschaft in der BRD und forderte sie auf, im Interesse des internationalen Kapitals, das doch die Arbeitsplätze sichere, nicht für Streikaktionen der Gewerkschaften zur Verfügung zu stehen. Auf diese Aktion folgte dann, man könnte sagen, fast wie abgesprochen, ein Interview des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Klose, der sich und die SPD den Kapitalisten anbietet, deren Vorstellungen in Zukunft viel besser umzusetzen, als es doch die CDU kann. Auf die Frage, ob die SPD Sonntags- und Wochenendarbeitszeit zulassen würde, antwortete Klose: Ich finde, man kann über solche Möglichkeiten, Sonntag würde ich mal rausnehmen wollen, an dem Punkt wäre ich eher stur, reden, wenn man sie sozialverträglich gestaltet. Man müsste die Wünsche der unmittelbar Betroffenen einbeziehen. Das könnten nur Sozialdemokraten, weil bei den Christdemokraten sofort vermutet würde, denen ginge es nur darum, die Sache für die Wirtschaft dienlicher zu machen. Ich glaube, in diesem Bereich wären wir fähiger und die deutsche Wirtschaft sollte darüber nachdenken. Klose sieht deutlich, dass es der CDU nicht gelingen wird, die sich zuspitzenden Auseinandersetzungen in der Tarifbewegung zu kontrollieren und einzudämmen. Und bemerkt ebenfalls, dass es bei den Kapitalistenverbänden ähnliche Überlegungen gibt. Wie schnell entsprechende Überlegungen von Klose zu einer flexibleren Arbeitszeit Wirklichkeit werden, zeigt auch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu dem Verbot der Nachtarbeit für Arbeiterinnen. Eine Bäckerei hatte Klage gegen einen Bußgeldbescheid eingelegt, weil sie verbotenerweise nachts Frauen in der Produktion einsetzte. Die Richter gaben der Bäckerei recht. Nach Auffassung der Richter widerspricht diese Regelung aus der Arbeitszeitordnung dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Bravo! Da ja die Männer und die Angestelltinnen eh schon in der Nacht arbeiten mussten, ist überhaupt nicht einzusehen, dass es den Arbeiterinnen in Industrie- und Kleinbetrieben nicht ebenso ergehen soll. Und freuen sollen sie sich doch, dass sie nun die Gelegenheit bekommen, der Enge des Familienlebens entfliehen zu können, indem sie nachts die Brötchen für den Frühstückstisch backen können, den sie natürlich weiterhin für die Familie am nächsten Morgen decken müssen. Übel ist diese Entscheidung auch deshalb, weil die Richter selbst feststellen, dass Nachtarbeit in hohem Maße gesundheitsschädlich ist. Daraus die Konsequenz abzuleiten, ein Nachtarbeitsverbot für alle einzuführen, liegt aber nicht in der Intention dieses Richterurteils. Wohin die Reise gehen soll, zeigte gleich am nächsten Tag ein Vorschlag der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, ein Subunternehmen der CDU. Die fordern, dass Mädchen unter 16 Jahren und Frauen ab 45 keine Nachtarbeit leisten sollen, alle anderen aber wohl. Der Versuch, die laufenden Tarifkämpfe mit allen Mitteln zu unterminieren, geht aber noch weiter. Jetzt hat die CDU entdeckt, dass die ÖTV bei dem LKW-Fahrerstreik 1983 angeblich Unterstützung von der DDR eingefordert hätte. Erstens ist der Vorwurf lächerlich, geht es doch nur um die Regelung des laufenden Verkehrs auf den Transitstrecken. Und zweitens, was wäre daran überhaupt so verwerflich? Immerhin würde es ja zeigen, dass der erste deutsche Arbeiter- und Bauernstaat ja doch für was nütze war. Die Ereignisse der letzten Tage, vom G7-Weltwirtschaftsgipfel bis zu den ÖTV-DDR-Vorwürfen, alles im Zusammenhang mit der laufenden Tarifauseinandersetzung zeigt deutlich, dass es diesmal für die Kapitalseite um mehr geht. Es geht nicht mehr darum, wie in den vergangenen Jahren, einen Kompromiss zu unterschreiben, der in den Grundzügen schon vorher feststand. Offen sagt der Vorsitzende des Verbandes der Metallindustrie in Baden-Württemberg kund, dass die Arbeitnehmer einen Reallohnverlust hinnehmen müssen. Und der Geschäftsführer des Metallarbeitgeberverbandes Kirschner sekundiert ihm, die Tarifverhandlungen unter einem außerordentlichen Druck stünden. Viele Unternehmen drohen mit dem Austritt aus dem Verband, wenn die Verhandlungskommission nicht hart blieben. Hart bleiben sollen sie aber nicht nur bei den Lohnforderungen. Es geht den Kapitalisten um eine grundlegende Änderung der Tarifvertragsstruktur. Parallel zu den Tarifverhandlungen führen die Wirtschaftsinstitute mehrere Veranstaltungen durch. Auf den jetzt beendeten Tagungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft formulierte der Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Gesellschaft Schlecht einige Eckpunkte, die in der nächsten Zukunft durchgesetzt werden müssen. So sollte etwa das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt der Arbeit abgeschafft und befristete Arbeitsverträge oder Öffnungsklauseln für von den Tarifverträgen abweichende Betriebsvereinbarungen zugelassen werden. Was das konkret bedeutet, führt dazu ergänzend ein Berliner Professor für Wirtschaft in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus. Bei der Einstellung von Langzeitarbeitslosen sollen zum Beispiel für mindestens 3 Jahre die tariflichen Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden dürfen. Grundlage für solche Überlegungen ist ein Bericht der sogenannten Deregulierungskommission, die Bundesregierung 1987 ins Leben gerufen hatte. Im Sommer 1991 wurde der Abschlussbericht vorgelegt. Es handelt sich bei dem Bericht um einen umfassenden Angriff auf zahlreiche Gesetze und Tarifverträge und soziale Bestimmungen, die die lohnabhängigen Interessen betreffen. Unter anderem heißt es dort, dass die staatliche Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen ausgehebelt werden sollte. Nach den Vorschlägen könnte den Tarifverträge also sowohl durch individuelle Arbeitsverträge als auch durch Betriebsvereinbarungen unterlaufen werden. Die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge verhinderte bisher, dass in jedem Betrieb andere Lohn- und Arbeitsbedingungen durch Vereinbarungen zwischen dem Unternehmer und dem Arbeitnehmer festgeschrieben werden konnten. Wird dies nun möglich, ist der schon jetzt vorhandenen Aufsplitterung und Spaltung innerhalb der Arbeiterschaft Tür und Tor geöffnet, was dann die Bedingungen einer erfolgreichen Gegenwehr enorm verschlechtert. Die Tarifbewegung geht daher über den Rahmen eines Lohnkampfes hinaus. Es geht auch um die Erhaltung und Schaffung von Widerstandsmöglichkeiten gegen eine Politik von Kabinett und Kapital, die zunehmend soziale und politische Rechte aushebeln wollen. Die Vorschläge der Deregulierungskommission sind ein wichtiges Element, mit der Regierung und Industrie an die Durchsetzung ihrer Interessen gehen wollen. Die Vorschläge sind jedoch an der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, während Regierung und Kapital schon an deren praktischen Umsetzbarkeit gehen. Es geht dabei nicht nur um eine Einschränkung der Widerstandsmöglichkeiten der Gewerkschaften in Tarifkämpfen, sondern auch um eine umfassende Einschränkung sozialer Bestimmungen auf allen Ebenen. Zu diesem Thema findet daher auch heute Abend eine Veranstaltung der linken Liste Friedensliste statt, die unter dem Titel steht, warum sich die Betriebsrätin X und der Vertrauensmann Y um Schlüsselzuweisungen, Mindestzuführung und Verpflichtungsermächtigung kümmern sollen oder Sanierung des städtischen Haushalts vor allem zu Lasten niedriger Einkommen. Was können wir beitragen, um den Widerstand dagegen zu entwickeln? Es lädt dazu ein, die linke Liste Friedensliste heute Abend am 30.01.92 um 20 Uhr im Restaurant Akropolis in der Klarastraße.
Vor 6 Jahren fragte die Freiburger Stadtzeitung noch:
Wie sieht die Stadtzeitung der 90er Jahre aus? Vorausgesetzt, es gibt sie noch. Szenario 1, die Stadtzeitung erscheint als Wochenend-Regionalbeilage, der Taz und so weiter. Szenario 2, die Stadtzeitung sammelt...
Na gut, wir haben gerade Bandsalat. Ich schmeiß noch mal eine Musik ein und versuche das zu reparieren. Es tut mir sehr leid. So, steigen wir an irgendeiner Stelle wieder in den Beitrag ein. Ich hoffe, es ist eh nicht viel dabei verloren gegangen, hoffe ich.
...mäßigen Abständen als Farbfotokopie. Jeder kann seine Zeitung jetzt selbst kopieren. Das Blatt wird vom BKA als gewaltverherrlichend eingestuft und so weiter.
Was ist an dieser Voraussage richtig? Nicht mal die Grundvoraussetzung. Denn die inzwischen zur Z mutierte Monatszeitung gibt es demnächst nicht mehr. Mit der Märzausgabe wird die Z eingestellt. Und ich habe niemanden gefunden, dem es leid täte. Höchstens der Veranstaltungskalender wird vielleicht einigen fehlen. Als RDL-Redakteur musste ich aber doch mit jemandem sprechen, dem das Ende der Z nicht schmeckt. Einem Redakteur des Blattes nämlich. Die erste Frage war, warum die Z jetzt eingestellt wird.
Der Grund für das Einstellen ist ganz einfach der, dass das Unternehmen, so wie es derzeit aussieht, perspektivisch nicht gewinnbringend arbeiten kann. Das heißt, das Unternehmen arbeitet seit Jahren damit, dass die Mitarbeiter sich immer noch in einem hohen Maß selbst ausbeuten und trotzdem der Verlag, sage ich mal, keine Gewinne erzielt. Und dieses Unternehmen auf diese Art weiterzuführen, würde einfach heißen, die Mitarbeiter des Kollektivs in eine Situation zu bringen, wo sie sich finanziell verschulden unter Umständen.
Dass die Auflage der Z seit einiger Zeit bei angeblich 3000 verkauften Exemplaren stagniert, kann trotzdem nicht der einzige Grund dafür sein, warum sie jetzt den Schirm zumacht.
Ich glaube, dass es gewisse Akzeptanzprobleme, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, gab, dahingehend, dass einerseits in, ich sage jetzt wieder in Anführungszeichen, klassischen Szenekreisen, das Projekt Stadtzeitung nach diesem Bruch Mitte der 80er Jahre etwas in den Ruf eines Verräterprojekts geraten ist. Und dass andererseits, sag ich mal, in breiten Teilen der Stadt diese Zeitung immer noch als das Verlautbarungsorgan der Szene begriffen wurde.
Die Z hat es also nicht geschafft, sich restlos ihrer linksradikalen Vergangenheit zu entledigen. Diese war Mitte der 80er Jahre beendet, als einige ihrer Macherinnen versuchten, das Projekt zu einem auch kommerziell erfolgreichen zu machen.
Ja, das kann man ganz einfach so sagen, dass die Zeitung bis Mitte der 80er Jahre rein von Amateuren gemacht wurde. Das heißt, von Leuten geschrieben wurde, die das wirklich rein nebenberuflich und idealistisch betrieben haben. Mitte der 80er Jahre war es dann einmal so, dass die Zeitung, ich sage jetzt mal, von ihrer Auflagenzahl her sozusagen vollkommen am Ende war. Die Auflage lag unter 1000 und gleichzeitig gab es innerhalb dieses Zeitungsmacherkollektivs eine Gruppe, die das Interesse hatte, das ganze, Stichwort war damals Professionalisierung, zum Unternehmen zu entwickeln, von dem die Leute, die drin arbeiten, auch leben könnten. Und es war die Entwicklung zu einer Zeitung, die versucht hat, auf dem Anzeigenmarkt Kunden zu gewinnen und damit sich zu finanzieren.
Das mit der Werbung war aber nicht mal finanziell erfolgreich. Weder Freiburger Werbekunden noch der Versuch, über einen bundesweiten Werbevertrieb genug Kohle reinzukriegen, hat geklappt. Dass aber der Weg weg von dem Konzept der Gegenöffentlichkeit, der sogenannten betroffenen Berichterstattung und radikaler Intentionen richtig war, glauben die Zettler natürlich immer noch. Mehr noch, sie scheinen ihre Hoffnung da reinzusetzen, noch mehr zu einem Hochglanz-Reportagenblatt mit Werbekunden attraktiver Ausstrahlung zu werden. Doppelt so viele Leserinnen und Leser brauche man, um gut bezahlte Redakteurstellen zu schaffen. Heute Morgen machen die Zettler jedenfalls nicht den Eindruck, als wenn sie die Flinte ins Korn werfen wollten. Die Z ist weg, aber ein Nachfolgeprojekt sei in einigen Monaten möglich. Nochmal die Frage, wie die Zettler sich dieses Nachfolgeprojekt journalistisch vorstellen.
Wir haben die Idee gehabt und falls es überhaupt zum Nachfolgeprojekt kommen sollte, was von uns betrieben wird, würde das weiter die Idee sein, dass ein Teil einer potenziellen Leserschaft in dieser Stadt sehr wohl dadurch erreicht werden kann, dass ein Journalismus betrieben wird, der links und ich sage jetzt mal vor allem jenseits dessen liegt, was es in dieser Stadt sonst an Journalismus gibt.
Einer realistischeren Meinung, wie das Nachfolgeprojekt der Z aussehen könnte, wurde heute Morgen auch Ausdruck verliehen. Da wurde nämlich gesagt, man wolle Lifestyle-Themen aufgreifen, diese allerdings etwas anders umsetzen.
Für immer von uns geschieden, ein Kommentar zum Ableben der Z. Ein ruhmreiches Blatt, immer der Tradition verpflichtet, verlässt uns. Das Zentralblatt der ehemaligen Tagträumer muss leider seinen Betrieb einstellen. Es bricht uns das Herz. Was haben wir an ihm gehabt? Was haben wir nun verloren? An der Spitze der modernen Zeitgenossen konnten wir in der Z immer das finden, was uns gerade noch fehlte. Ein Blick in die umfangreichen Inhaltsangaben genügte meist, um uns fündig werden zu lassen. Suchten wir zum Beispiel etwas über die am 1. Januar eröffneten Kneipen und gepflegten Restaurants, so fanden wir es in der Z. Wollten wir wissen, welcher Baggersee gute Kolibakterien aufweist, auch da half uns die Z auf die Sprünge. Doch nicht nur solche Notwendigkeiten für den täglichen Gebrauch konnten wir in der Z finden. Nein, sie erfüllte auch unsere Ansprüche in der politischen Auseinandersetzung. Waren wir in der Frage der Tätowierung unserer Haut einen Schritt hinter dem Zeitgeist zurückgefallen, so holten wir diese Verspätung durch eine kräftige Lektüre in der Z wieder auf. Mussten wir uns fragen, was den Republikanern so auf dem Herzen liegt, so erfüllte auch die Z hier alle unsere Wünsche. Freiwillig und kostenlos druckten sie die Flugblätter der Reps ab. Wussten wir selbst einmal nicht mehr über den Stand im Radio Bescheid? Auch hier, ganz naheliegend, schaffte die Z sofortige Klarheit. Sie berichtete sogar über das, was in RDL nicht geschah. Das zeigt deutlich, wie wichtig die Lektüre der Z uns allen geworden war. Aber unsere Trauer ist ganzheitlich. Wo wir nicht mehr weiter wussten, wenn es zum Beispiel um die Definition von Sexismus und Rassismus ging, die Redaktion der Z trug enorm zur Aufklärung bei. Sie trennte sorgfältig zwischen ihren Inhalten und ihren Bildern und Anzeigen. Was können Sie schon dafür, wenn die Tabakwerbung halbnackte Fotos auf ihren Frauen auf ihren Fotos zeigt? Und bei dieser Gelegenheit erfuhren wir auch am Rande, was der Unterschied ist zwischen Werbung und Anzeigenschaltung. Nicht die Stadtzeitung wirbt für dieses oder jenes, sondern die Konzerne benutzen die freien Flächen in diesem Blatt, um auf ihre Produkte hinzuweisen. Gegen ein kleines Entgelt, versteht sich. Besonders peinlich war der überaus private Ausrutscher einer Sendung in Radio Dreieckland, als der Z, völlig gegen den erklärten Willen, über solche Lappalien einfach hinwegzusehen, doch tatsächlich sexistische Darstellungen vorgeworfen wurden. Wir nehmen nun den Abgang der Z doch gerne zum Anlass zu erklären, dass wir damit nicht die Absicht hatten, ihr Ende zu beschleunigen. Gott bewahre. Aber wir fanden es damals hochnotpeinlich, dass der Chefredakteur der Z an Radio Dreieckland einen ausführlich erläuternden Brief schrieb, in dem er sein Verhältnis zum Sexismus ein für allemal klarstellte und bei der Redaktion von Radio Dreieckland keine Buße zu verspüren war. Aber dies nur am Rande, im internen Meinungsstreit. Kehren wir lieber zu den Trauernden zurück. Der Branchenführer in Sachen alternative Presse musste uns leider wegen mangelnder Profitfähigkeit verlassen. Gerne erinnern wir uns noch der früheren Ausgaben der Z, damals noch Stadtzeitung genannt, als sie über die tobenden Kämpfe in und um Freiburg aktuell und hintergründig berichtete. Wie sehr erinnern wir uns noch, wie überaus erfolgreich sie die Knastkämpfe unterstützte und mannhaft zur Freilassung der haftunfähigen Gefangenen beitrug. Wir können nicht vergessen, dass sie über alles in der Welt berichtete, mag es noch so klein gewesen sein. Mindestens in ihren Kleinanzeigen fand sich dann ein Spiegelbild ihrer zahlreichen Aktivitäten wieder. Wir vergaßen mit der Zeit auch, dass die Stadtzeitung dann auf Hochglanz umstieg. Je mehr der Glanz, desto weniger der Inhalt. Aber was uns als mutiger Aufbruch in die große weite Welt anmutete, schlug nun wohl zu heftig auf die Provinzposse Z zurück. Hochglanz das Cover, postmodern der neue Name, die Z war geboren. Wir hätten sie damals schon warnen sollen vor derartigen artistischen Unternehmen. Wissen wir doch am eigenen Leib, wie wichtig uns die Hörenden sind. So hätten wir damals unseren solidarischen Ratschlag doch anbieten sollen. Lieber eine Mitgliedschaft im Radio als ein Abo der Z. Das wäre doch eine gute Parole gewesen. Denn fortan seit dieser Zeit hagelte es Boykotte. Frauen boykottierten das Blatt sowieso, Parole vorne alternativ, hinten sexistisch. Mütter und Kinder versprühten ihre Wut an den Eingangstüren der Z, weil die Z mal wieder zur Kinderfreundlichkeit beigetragen hatte. Politische Gruppen beklagten sich mehr und mehr über die Zensur ihrer Inhalte. Nur das Radio lebte noch Wand an Wand mit der Z. Nun ist auch dies seltene Erlebnis beendet. Wir trauern und wir nehmen Abschied. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Waldkirch, Verhandlungen zwischen den Flüchtlingen und Gemeinderat sind in der Schwebe. Bislang noch keine konkreten Zusagen sind vom Bürgermeister der Stadt Waldkirch gemacht worden. Die Flüchtlinge fordern eine dezentrale Unterbringung und verweigern sich dem Rücktransport in das angezündete Feuerwehrgerätehaus. Letzten Donnerstag wurde darüber weiterverhandelt. Obwohl sich die Gemeindeverwaltung zunächst wenig kooperativ zeigte und sogar eine Unterstützerin für die Flüchtlinge aus der Sitzung ausschließen wollte, musste sie dann doch ihre Anwesenheit ertragen. Allerdings untersagten sie ihr, ihre Meinung vorzutragen. Die Flüchtlinge haben in etwa einen Zeitraum von 3 Monaten genannt, innerhalb derer die Stadt respektive Gemeindeverwaltung beim Land Baden-Württemberg vorstellig werden kann, um dort die dezentrale Unterbringung zu beantragen. Gleichzeitig sind jedoch einige kurdische Personen und libanesische Menschen nach wie vor von der Abschiebung betroffen. Auch in Freiburg stehen weitere Abschiebungen ins Haus. Nachdem letzte Woche schon ein Libanese einen Brief mit konkreter Fristsetzung erhalten hat, sind nun weitere Libanesen von diesen Fristen erfasst worden. Fristen, das heißt in diesem Fall oftmals eine Zeitspanne von einem Monat, dann wird die Abschiebung eventuell gewaltsam vorgenommen.
Die SPD-Zentrale in Berlin ist am Donnerstag, den 30. Januar, besetzt worden. Flüchtlinge und Unterstützer und Unterstützerinnen, die seit dem 24. Oktober des letzten Jahres in der Technischen Universität in Berlin ein antirassistisches Zentrum formiert haben, geben für diese Besetzung mehrere Gründe an. Seit mehr als 3 Monaten versuchen sie, nunmehr mehr als 100 Flüchtlinge in diesem Zentrum, auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Die Reaktion darauf ist bislang von den Verantwortlichen eher mager gewesen. Insbesondere die SPD versucht zusammen mit der CDU in Berlin eine Lösung herbeizuführen, die keineswegs im Interesse der Flüchtlinge ist. Sie vereiteln die Aufenthaltsgarantien für die Flüchtlinge. Sie erklären sich in der Regel als unzuständig und nicht handlungsunfähig. Und weiter zum dritten Punkt, wörtlich aus Ihrer Erklärung.
Auf der Bundesebene schüren die SPD und die SPD-regierten Bundesländer die rassistische Hetze gegen Flüchtlinge zusammen mit der CDU und der FDP. Sie unterstützen die Forderung nach der Internierung von Flüchtlingen in Sammellagern, die Verkürzung des Rechtswegs für Asylbewerberinnen sowie die Praxis der Zwangsverteilungen und forciert damit die weitere Entrechtung von Flüchtlingen sowie die Stigmatisierung von Flüchtlingen und Immigrantinnen als Sündenböcke für soziale und wirtschaftliche Probleme in der Bundesrepublik. Eine derartige Politik legitimiert und fördert die faschistischen und rassistischen Angriffe auf Flüchtlinge und Immigrantinnen. SPD-Politiker wie Björn Engholm oder Oskar Lafontaine haben immer wieder Vorreiterrollen bei der Durchsetzung des Prinzips erfassen, internieren, abschieben. Das zum Leitfaden für die bundesdeutsche Asylpraxis geworden ist, übernommen. Ein Beispiel hierfür ist die Kriminalisierung des seit September 1991 andauernden Kampfes der Flüchtlinge in Nordstedt gegen ihre Zwangsverteilung in die ehemalige DDR durch die SPD-Landesregierung in Schleswig-Holstein.
Die Flüchtlinge und Unterstützer und Unterstützerinnen, die die Zentrale der SPD in Berlin besetzt haben, fordern nun konkrete Zusagen. Direkt wörtlich fordern sie?
Den politischen Forderungen der Flüchtlinge in der TU zu entsprechen, das heißt Aufenthaltsgarantien für alle Flüchtlinge in Berlin, die vor rassistischen und faschistischen Angriffen hierher geflohen sind. Stopp der Zwangsverteilungen von Flüchtlingen aus Berlin, Stopp der Abschiebungen von Flüchtlingen.
Die letzte Meldung heißt, dass bis Freitag 11 Uhr, wo ein Gesprächstermin zugesagt worden ist, diese Besetzung mindestens andauern soll. Ein Gesprächstermin mit dem SPD-Vorsitzenden von Berlin, Momper, und der Sozialsenatorin. Wir kippen einen Beitrag raus, nämlich den zum Entwurf der Wohnheimverordnung in Freiburg. Das kommt dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche. Stattdessen kurz ein Beitrag zu einer Freiburger Anwaltserklärung zur Asylpolitik, die heute veröffentlicht worden ist. Zwei kurze Abschnitte daraus. Gegenwärtig heißt es dort, werden gravierende Einschnitte in das asylrechtliche Verwaltungs- und Gerichtsverfahren geplant. Zur Rechtfertigung dieser Pläne wird mit einer angeblich hohen Zahl von sogenannten Scheinasylanten mit einem sogenannten Asylproblem argumentiert. Genau besehen gibt es in Deutschland jedoch kein Asylproblem. Und dann wird in folgenden 16 Seiten auf Details dieses Asylverfahrens eingegangen. Die Vorschläge der Rechtsanwälte aus Freiburg sind nun sehr konkret. Sie fordern die Absenkung der Beweisanforderungen im Asylverfahren. Sie fordern die Vereinfachung des Asylrechts, die erleichterte Anerkennung zum Beispiel bei Kriegsdienstverweigerung, auch bei exilpolitischer Tätigkeit und bei Gruppenverfolgung, zum Beispiel bei kurdischen Menschen. Sie fordern eine sachgerechte Berücksichtigung der besonderen Probleme des Asylverfahrens bei der Entscheidung über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe. Sie fordern die Abschaffung der Einrichtung des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten und sie fordern auch die Nutzung der vorhandenen ausländerrechtlichen Instrumentarien zur Legalisierung des Aufenthaltsstatus verschiedener Flüchtlingsgruppen außerhalb des Asylrechts. Zum Beispiel die unbürokratische Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen für Bürgerkriegsopfer oder Kriegsdienstverweigerer aus Jugoslawien. Soweit zwei Zitate aus dieser Freiburger Anwaltserklärung, die heute veröffentlicht worden ist und auf die wir wahrscheinlich nochmal im weiteren Verlauf von Infosendungen zurückkommen werden. Das Diakonische Werk in Karlsruhe will nicht länger Feigenblatt sein für die Sozialbetreuung von Flüchtlingen in der zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe. Das heißt, praktisch hat in dieser zentralen Anlaufstelle oder Abschiebestelle die Polizei inzwischen das Sagen übernommen. Im Folgenden ein Gespräch mit einem Mitglied eines Karlsruher Flüchtlingsrats. Immer wenn von Flüchtlingen die Rede ist und von Karlsruhe die Rede ist, taucht das Stichwort ZAST auf. ZAST, ein sehr ominöses Wort, so ähnlich wie Knast. Was heißt aber die Abkürzung tatsächlich? Du bist aus Karlsruhe und hast dich wohl schon seit längeren Jahren mit diesem Stichwort, mit dieser Abkürzung beschäftigen müssen. Was heißt denn ZAST?
Ja, ZAST heißt Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Baden-Württemberg. Ein langer Name. Das heißt, jeder Flüchtling, der in Baden-Württemberg einen Asylantrag stellen will, muss nach Karlsruhe kommen und diesen Antrag in Karlsruhe stellen. Dahinter verbirgt sich im Prinzip eine recht komplizierte Sache für die Flüchtlinge und auch eine Zeit, die sie sicher gerne so schnell wie möglich wieder aus ihrem Gedächtnis verdrängen möchten. Jeder Flüchtling, der nach Karlsruhe kommt, muss erstmal im alten Lager in der zentralen Anlaufstelle in der Durlacher Allee seinen Asylantrag stellen. Das ist unter Umständen schon mal mit Problemen verbunden. Möglicherweise schafft er es gar nicht, ins Lager reinzukommen, zumal wenn er außerhalb der üblichen Arbeitszeiten ankommt. Wenn er es nun geschafft hat, ins Lager reinzukommen und dann möglicherweise oder hoffentlich auch eine Unterkunft bekommen hat, das heißt ein Bett und eine Decke zum Zudecken, dann muss er versuchen, den Antrag bei der Ausländerbehörde der Stadt Karlsruhe zu stellen, die für das Land zuständig ist, zentral zuständig ist für die Antragentgegennahme. Das bedeutet, dass das für einige Flüchtlinge schon fast bis zu einer Woche dauern kann, bis ihnen das gelungen ist. Die Antragstellung hat ungefähr die Qualität. Es sind also Reihen, die im Lager jetzt auch im Winter eben im Freien sind und die Reihen werden von Polizisten kontrolliert. Verbirgt sich also da relativ viel äußerer Zwang in dieser ganzen Sache. Wenn er es dann geschafft hat, seinen Antrag zu stellen, muss er in das neue Lager an der Durlacher Allee gehen. Also wir haben zwei Zeste, wenn man so will, in Karlsruhe und sich dort einchecken. Das heißt, es beginnt wieder von vorne ein langer Weg, der eigentlich für die Flüchtlinge völlig unklar ist. Sie werden von einer Stelle zur anderen geschickt, ohne dass sie große Informationen über das Verfahren haben, aber auch über die internen Dinge, die im Lager ablaufen. Sie müssen praktisch in die Aufnahme gehen, wo sie halt fotografiert werden für den Ausweis, den sie als Ersatz für den Pass bekommen, den sie ja abgeben mussten, sofern sie einen hatten. Dann müssen sie sich halt um Schlüssel fürs Zimmer, also für Bettwäsche etc. kümmern. Aber da sind sie erstmal mit relativ viel äußeren Dingen beschäftigt und haben aber keine Ahnung, wie das Verfahren überhaupt abläuft. Und da möchte ich meinen, da stehen sie also auch wirklich da, ohne jegliche Information.
Du gehörst mit zu einer Flüchtlingsgruppe, die in Karlsruhe arbeitet, schon seit längerer Zeit. Aus diesem Grund heraus habt ihr euch mit der ZAST beschäftigen müssen.
Nun gab es, soweit ich mich entsinne, Mitte des letzten Jahres erheblich Wirbel um die ZAST. Es stand auch, ich glaube, hier im südbadischen Raum in der Presse verzeichnet, dass also viele Punkte an der ZAST kritisiert werden. Kannst du vielleicht kurz einige Punkte nochmal aufzählen, dieser Kritik?
Also ich möchte mal sagen, dass wir eigentlich seit Jahren gegen die ZAST kämpfen, dass wir uns auch gegen den Neubau an der Durlacher Allee gewandt haben und versucht haben, den zu verhindern. Das ist uns, wie man ja nun sieht, nicht gelungen. Die neue ZAST gibt es und eben, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass wir hier vor Ort sind, sind wir uns gezwungen, uns halt mit dieser ZAST zu beschäftigen. Ich gehöre einmal dem Freundeskreis für Asylbewerber an, der einmal in der Woche mit Flüchtlingen zusammen eine Teestube organisiert, wo wir auch den Kontakt eben zu Flüchtlingen halten wollen und auch in der Woche praktisch dann immer in die alte und die neue ZAST gehen und Flüchtlinge ansprechen. Zum anderen zum Flüchtlingsrat Karlsruhe, in dem eben auch der Freundeskreis und andere Organisationen Mitglied sind. Und wir haben dieses Jahr, Mitte letzten Jahres, der Jahreswechsel ist bei mir anscheinend noch nicht so ganz drin, in Mitte letzten Jahres eine Pressekonferenz gemacht, weil wir dachten, wir müssen nun an die Öffentlichkeit gehen mit den Dingen, die wir da vor Ort immer wieder erleben. Und zwar vor allem bei der Ausländerbehörde der Stadt Karlsruhe, die ja eben zentral für Baden-Württemberg zuständig ist, für die Antragentgegennahme und für die erste ausländerbehördliche Anhörung. Wir haben kritisiert, wir haben der Ausländerbehörde eigentlich glatten Rechtsbruch vorgeworfen und das eben in der Pressekonferenz auch öffentlich gemacht. Es gab hier auch einen Artikel in der Badischen Zeitung, unter anderem, dass Anhörungen stattgefunden haben ohne Dolmetscher, dass Anhörungen stattgefunden haben, bei denen der Flüchtling anschließend dem ein leeres Blatt Papier vorgelegt wurde, das er unterschreiben sollte, in das dann später quasi das Protokoll der Anhörung hineingetippt werden sollte. Dass es Anhörungen gab, bei denen auch Leute dann, die eben sich bemüht haben, sich für die Rechte des Flüchtlings einzusetzen, aus der Anhörung rausgeschmissen wurde, dass Flüchtlinge gar nicht erst zur Antragstellung zugelassen wurden, dass Flüchtlinge, die keinen Pass hatten, von der Antragstellung ausgeschlossen wurden, dass Flüchtlinge abgeschoben wurden, ohne dass ihnen ein Bescheid über das Ergebnis ihrer Anhörung zugestellt wurde, die also unter Vorspiegelung eigentlich falscher Tatsachen einbestellt wurden zur Ausländerbehörde, so unter dem Motto, da müssen wir noch mal was klären. Der Flüchtling hat uns erzählt, er hätte da eine dritte Anhörung. Das kam uns komisch vor, weil wir davon noch nie was hörten, dass es eine dritte Anhörung geben sollte. Er wurde direkt aus diesem Termin heraus von der Polizei in Gewahrsam genommen. Wir haben noch versucht, was zu tun, konnten die Abschiebung aber nicht verhindern. Zu diesen Vorwürfen muss ich sagen, ist eigentlich das, was uns eigentlich da frustriert hat, das ist, dass es eigentlich, trotzdem es überall in der Presse vorkam, auch die Landesschau darüber berichtet hatte, groß keine Resonanz gekommen.
Wie haben die Behörden, die ja mit diesen Vorwürfen konfrontiert wurden, wie haben die sich auf diese Vorwürfe hin dann verhalten? Haben die das dementiert oder haben die gesagt, ja, es ist einiges im Argen? Hat sich nachdem etwas geändert zum Besseren?
Also wir haben ja eine ausführliche Dokumentation vorgelegt, wo die Fälle auch namentlich von uns beschrieben worden sind. Und ich muss sagen, die Behörden haben eigentlich außer einer pauschalen Zurückwerfung dieser Vorwürfe nicht reagiert. Sie sind nicht auf die einzelnen Fälle eingegangen, auf die einzelnen Vorwürfe auch nicht eingegangen und haben eigentlich nur pauschal nicht mal mit einer Presseerklärung dagegen gehalten, denn wir waren ja nun auch sehr an die Presse gegangen, sondern eigentlich nur von den Journalisten, die direkt auf sie zugingen, haben sie halt dann pauschal gesagt, dass halt eigentlich, wenn die Polizei schon nicht recht hält, das Recht achtet, wer sollte es denn tun? Also so eine ganz pauschale Zurückweisung, mit der wir natürlich keinesfalls zufrieden sind. Wir haben auch noch mal versucht nachzuhaken und es kam aber nichts. Im Gegenteil, wir hatten eigentlich feststellen müssen, dass die Art und Weise der Verfahren eigentlich noch schlimmer stattfanden. Also eigentlich unvorstellbar. Man denkt immer, die Grenze ist nun erreicht. Und es gibt aber tatsächlich anscheinend immer noch eine Steigerung. Es gab nämlich plötzlich seit ungefähr August letzten Jahres Anhörungen, die dann völlig ohne Dolmetscher stattfanden, wo Flüchtlinge nach Nationalitäten gruppenweise reingeführt wurden und so quasi das Papier vorgelegt bekamen. Sie sollen das so ungefähr selber ausfüllen und halt ihre Gründe in ihrer Heimatsprache da eintragen. Und also im Prinzip spottet es jeglicher Beschreibung, sowas noch eine außerländerbehördliche Anhörung zu nennen. Und
ihr habt auch versucht, das verbriefte Recht auf Rechtsbeistand für Flüchtlinge wahrzunehmen, seid also mit Flüchtlingen selbst zu diesen Behördenmenschen gelaufen. Hat das etwas geändert?
Ich denke, in der Regel muss man schon sagen, wenn jemand mit dabei ist, kann man eher erleben, dass die Anhörung einigermaßen ordnungsgemäß durchgeführt wird. Aber es ist ja auch in unserer Dokumentation beschrieben, selbst wenn Leute anwesend sind, passieren so Dinge wie, dass eben das Protokoll blanko unterschrieben werden soll. Oder es passiert halt einfach, dass man zwar bei der Anhörung dabei war, der Flüchtling aber nachher nochmal kommen soll, um das Protokoll zu unterschreiben. Und dann hat man vielleicht nicht mehr die Zeit, die Begleitung noch mit durchzuhalten. Und dann unterschreibt der Flüchtling das dann eben da blanko. Also es ist keine Garantie dafür, dass das ordnungsgemäß stattfindet, und es passiert auch, dass das einfach abgelehnt wird, weil man angeblich kein Recht darauf hätte, mitzukommen.
Du hast in einem anderen Gespräch schon mal gesagt, 15 Minuten sind quasi für einen einzelnen Flüchtling vorgesehen, aber offensichtlich sehr entscheidende 15 Minuten. Was passiert in diesen 15 Minuten eigentlich alles? Da ist doch wahrscheinlich dann schon eine sehr starke Vorentscheidung über Asylantrag oder nicht, ja oder nein, gefallen.
Ja, nun, in den 15 Minuten muss ja im Prinzip der Flüchtling schon die wichtigen Punkte seines Verfolgungsschicksals darstellen. Denn alles, was, also die Unterlagen von der Anhörung vor der Ausländerbehörde, die wandern ja zum Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, und das Bundesamt zieht diese Akten eben ein, und alles, was dann beim Bundesamt neu vorgebracht wird, kann unter Umständen als unglaubwürdig gelten. Das heißt, da ist tatsächlich schon ein wesentlicher Bestandteil des Verfahrens unter Umständen, und ich fürchte, für die meisten Flüchtlinge schon gelaufen, und zwar zum Schlechten des Flüchtlings gelaufen.
Mir sind Äußerungen von Verwaltungsrichtern bekannt, die gesagt haben, ja, warum haben Sie diese und diese Angaben nicht in Ihrem ersten Anhörungsverfahren bereits erkundigt bzw. Angegeben. Dann hat der Flüchtling gesagt, ja, ich bin ja nicht danach gefragt worden. So ein Beispiel, wo er vielleicht gar nicht einschätzen kann, wie wichtig diese 15 Minuten sind.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die man hier anspricht. Oft wird so hingestellt, als würden die Flüchtlinge sich alle wahnsinnig gut auskennen und quasi an der Grenze ein Grundgesetz gekauft haben und die einzelnen Rechte genau kennen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich es selber oft erlebt habe, ich versuche rauszukriegen, hat der Flüchtling nun schon eine Anhörung gehabt oder nicht im Gespräch. Und hinterher mit den Papieren kann man das dann rauskriegen, aber im Gespräch ist es nicht rauszubekommen, weil der Flüchtling das oft gar nicht gemerkt hat, dass das nun schon eine Anhörung war und sich auch der Bedeutung dieser Anhörung überhaupt nicht bewusst ist. Ich habe erlebt, dass eine Frau aus dem Kosovo mehr oder weniger so beiläufig erwähnt hat, dass ein serbokroatischer Dolmetscher bei der Anhörung anwesend war, und sie hat ihn nur ein bisschen verstanden. Nun, ihr war nicht bewusst, dass das nun bedeuten kann, dass es ein Protokoll von der Anhörung gibt, dass sie überhaupt nicht ausführlich zu ihren Gründen Stellung nehmen konnte. Denn die Anhörung wurde eben nicht in der für sie verständlichen Muttersprache geführt, in Albanisch, sondern eben in Serbokroatisch. Und die Frau hat es wirklich nur beiläufig erwähnt.
Die Behörden haben auf eure Kritik unter anderem auch mit Hausverboten für euch reagiert. Kannst du das noch etwas genauer schildern, was da die Situation gewesen ist? Einzelne Leute sind, glaube ich, nicht mehr dann in diese zentrale Anlaufstelle hineingekommen. Was waren die Ursachen dafür?
Ja, es gab direkt Hausverbote. Gab es einmal vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, als die Flüchtlinge einen Hungerstreik organisieren wollten. weil sie eben mit dieser Zwangsverpflegung nicht einverstanden waren, in der natürlich auch gute deutsche Hausmannskost vor allem angeboten wurde, und den Flüchtlingsrat baten, um Mithilfe baten. Da gab es Hausverbot für einzelne Mitglieder des Flüchtlingsrates, und dann gab es letztes Jahr eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegenüber einem Mitglied des Flüchtlingsrats Karlsruhe, der versucht hat, vor Ort zu klären, warum eine Roma-Familie aus der GSFR nicht vom Pförtner in das alte Lager gelassen wurde, um den Asylantrag zu stellen. Der Pförtner hatte behauptet, für Leute aus der GSFR gibt es keine Möglichkeit, Asylantrag zu stellen, und man versuchte nun, dieses Problem vor Ort zu klären, zumal die Familie eben zwei kleine Kinder hatte. Dabei musste man eine Sache erleben, die häufiger zu erleben ist in dem Bereich, dass jeder von seinen Verantwortungen her ausgewichen ist und die Verantwortung auf jemand anderen geschoben hat. Und schließlich flog sie dann bei der Ausländerbehörde raus und hatte dann einige Zeit später unter mysteriösen Umständen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen.
Jetzt gibt es noch zum Schluss ein paar Veranstaltungshinweise. Zunächst veranstaltet morgen die Grüne Alternative Jugend Jungdemokraten zusammen mit der Bundjugend ein größeres Festival auf der Straße. Und zwar wird es ein Happening geben auf der B31. Die Jugend will dort ein Schrottauto über die Strecke ziehen, auf der die B31 Ost gebaut werden soll. Das Ganze soll mit Fahrrädern passieren. Mit viel Krachen Radau wird dann um 15 Uhr von der Stadthalle zuerst über die Sundgauallee und dann über die B31 in Richtung Innenstadt die ganze Aktion starten. Das Ganze also morgen, 31.01.92 um 15 Uhr. Als Hinweis halt wahrscheinlich auch.
Als Hinweis eben sollte dieser Veranstaltungshinweis wohl gelten für die Demonstration am Samstag um 14 Uhr am Karlsplatz.
Morgen Abend gibt es ein Fest in Freiburg auf dem Flugplatz Saint-Christophe, und zwar ab 20 Uhr. Flüchtlinge von dort laden ein. Getränke sind bitte selbst mitzubringen. Morgen Abend 20 Uhr in Freiburg am Flugplatz Saint-Christophe.
Morgen ist offensichtlich ein großer Tag. Ein drittes Fest und vielleicht auch ein Festival kündigt die Initiative Greta Ost an. Die Initiative Greta Ost verhindert mit breiter Unterstützung den Abriss von Lagergebäude und Gießereihalle auf dem Greta-Gelände in Freiburg. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Sagen Sie, neben der geistigen Arbeit kommt der Spaß hier nicht zu kurz. Unter dem Motto Gießerei Spaß dabei, voll fit für den Osten, lädt die Initiative Greta Ost ein. Ersten freien, nicht kommerziellen Greta Ost Disco am Freitag von spätestens 22 Uhr bis 26 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße in Freiburg. Nämlich morgen Freitag.
Beziehungsweise heute Freitag, denn das war nur die Wiederholung des
Tagesinfo
von Radio.